du hast dich ja bereits in einem Kapitel von deinem ersten Essayband Desintegriert euch intensiv mit dem Thema Rache beschäftigt. Und soweit ich das gelesen habe, hat das auch den Anstoß gegeben für die aktuelle Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt, wo du dich als Kurator in der Konzeption ganz intensiv mit dem Thema Rache in der jüdischen Kulturgeschichte beschäftigt hast. Nach dieser ganzen Auseinandersetzung, wie würdest du erklären, was Rache eigentlich ist?
Ja, also tatsächlich hat mich Rache erstmal beschäftigt, als wir angefangen haben, im Maxim Gorki Theater unsere Theaterarbeiten zu machen. Das waren damals Sascha Meiner-Salzmann und ich, plus ganz viele verschiedene KünstlerInnen, die mitgemacht haben. Und 2016 haben wir den Desintegrationskongress organisiert. Und Desintegration war ein Versuch, eine Strategie, ein künstlerischer Impuls, der sich kritisch damit beschäftigt hat, wie Juden und Jüdinnen in der deutschen Öffentlichkeit produziert werden oder welche Repräsentationsräume ihnen zur Verfügung stehen. Und das sind einerseits inhaltliche Räume, also Räume, die durch bestimmte Themen markiert sind, Antisemitismus, Shoah und Israel, aber auch Räume, die emotional reguliert werden. Also eine ganz bestimmte Art, wie Erinnerungen, wie Perspektiven formuliert werden können. Und natürlich nicht als eine Art Regelwerk, wo jemand sagt, wenn du anders fühlst, darfst du nicht dabei sein, sondern indem man sich vorauseilend zum Beispiel für den Geist der Versöhnung bedankt. Und Desintegration war der Versuch, bei diesem Spiel nicht mehr mitzuspielen und verschiedene Strategien zu entwickeln, wie man dieses Spiel unterbrechen kann. Und eine dieser Strategien war Rache, weil Rache die Interaktion zwischen der deutschen und der jüdischen Seite unterbricht oder anders gesagt die Idee der Versöhnung und Wiedergutwerdung nicht ermöglicht. Und ich glaube, diese Nichtermöglichung, dieses Verstellen, das war der ursprüngliche Impuls für die Suche nach der fiktionalen Ebene von Rache. Je mehr ich mich damit aber auseinandergesetzt habe, umso klarer wurde mir, dass Rache eine Sache ist, die nicht nur fiktional in der jüdischen Geschichte eine Rolle spielt, sondern auch ganz konkret über die Jahrtausende jüdischer Kulturgeschichte sich manifestiert, Ausdruck von Menschen ist, die auf ihre Verfolgung und ihre Gewaltgeschichte reagieren. Und das ist, glaube ich, jetzt, wenn ich mir die Ausstellung anschaue und vielleicht diesen ganzen Denkprozess nochmal rekapituliere der letzten Jahre, ist das der entscheidende Punkt, dass nämlich Gewalt und Diskriminierung nicht spurlos an Menschen vorbeigehen und dass sie nicht nur Angst und Trauer erzeugt, sondern eben auch Wut, Widerstand und manchmal auch sicher auch das Bedürfnis nach Rache oder die Anrufung Gottes, dass er sich rächt. In diesem Sinne ist eine Geschichte der Rache auch eine Geschichte jüdischer Menschlichkeit und auch eine Geschichte jüdischer Handlungsfähigkeit, die eben angesichts der Gewalt, die sie erleben, selber handlungsmächtig werden und unter Umständen auch in der Lage sind, zurückzuschlagen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, Rache als jüdische Handlungsfähigkeit. Also wer Rache verübt, der nimmt sich ja aktiv ihr oder sein Recht. Und das kann auch ein Prozess der Selbstermächtigung sein. Kann denn Rache Gerechtigkeit wiederherstellen?
Auch da, glaube ich, ist es wichtig, sich klarzumachen. Und darauf hat Fabian Bernhard auch in seinen jüngsten philosophischen Betrachtungen zum Thema Rache hingewiesen, die letztes Jahr im Max und Seitz Verlag erschienen sind. Man muss sich klar machen, dass der Rachebegriff ja auf eine ganz bestimmte Weise uns normalerweise begegnet, nämlich als Gegenbegriff zur Gerechtigkeit oder zum Rechtsstaat. Also die Idee, der Rechtsstaat tut das Richtige, die Rache, die ist das Schlechte. Ne? Das ist eine Art und Weise, wie Rache als Gegenbegriff funktioniert. Das Interessante ist jetzt aber, wenn wir uns Rache in der jüdischen Kulturgeschichte anschauen, dass es gar nicht so sehr darum geht, ein archaisches Konzept von Blutrache zu realisieren, sondern dass Rache durchaus ein Teil von Gerechtigkeit sein kann, und zwar genau dann, wenn weltliche Instanzen diese Gerechtigkeit nicht herstellen. Und da glaube ich, wenn wir das so denken, wenn wir sagen, na gut, also meinetwegen hat der Rechtsstaat ein Primat, sicherlich, keine Frage, aber was machen wir, wenn der Rechtsstaat dieses Primat nicht nutzt, wenn er also die Verbrechen, die begangen werden, nicht verfolgt? Und da ein weiteres Buch, was letztes Jahr erschienen ist, von Achim Dörfer, irgendjemand musste die Täter ja bestrafen über die juristische Strafverfolgung von Nazis und Naziverbrechern nach dem Zweiten Weltkrieg, unterstreicht nochmal, dass der deutsche Rechtsstaat fundamental seine eigene Aufgabe verfehlt in Bezug auf NaziverbrecherInnen. Und in diesem Moment, glaube ich, stellt sich die Frage nach einer jüdischen Rache, die quasi eine Aufgabe erfüllt, nämlich Gerechtigkeit herzustellen, die von der weltlichen Gerichtsbarkeit nicht erfüllt wird, da stellt sich diese Frage mit neuer Virulenz.
Die Ausstellung im Jüdischen Museum, die eben Rache in der jüdischen Kulturgeschichte thematisiert, die greift dafür unter anderem auf popkulturelle Erzählungen, auf religiöse Texte und auf historische Rachehandlungen durch Überlebende der Shoah zurück. Welche neuen Blickwinkel entstehen denn in der Ausstellung durch die Auseinandersetzung mit diesen ja ganz verschiedenen Quellen, Exponaten und Perspektiven?
Also ich kann jetzt nur ein paar Blickwinkel formulieren, die für mich interessant sind. Und ich würde aber sagen, das Besondere an dieser Ausstellung ist, dass sie wirklich wie ein Prisma funktioniert. Und ich bin mir sicher, dass jede und jeder, die da reinlaufen, völlig unterschiedliche Erfahrungen machen werden, unterschiedliche Einschätzungen auch der Dinge, die da erzählt werden. Und das ist, glaube ich, auch ein Qualitätskriterium einer Ausstellung, wie die zum Thema Rache, die ja nicht im klassischen Sinne nur erzählt, was gewesen ist, wie vielleicht historische Ausstellungen tun würden, oder erzählt, was Judentum ist, wie es eine ethnologische Ausstellung vielleicht machen würde, sondern eigentlich nach Gefühlen fragt. Nach der Frage, auf welche Weise sind Rachegefühle ein Teil einer jüdischen Menschlichkeit und auf welche Weise ist die Repräsentation von Jüdischkeit in der Öffentlichkeit so, solcher Art, dass dieser Teil der Menschlichkeit nicht erzählt werden kann. Weil, und das muss man unterstreichen, es ist die erste Ausstellung jemals, die dieses Thema bearbeitet, also so umfassend bearbeitet. Und jetzt, was sind für mich interessante Perspektiven? Ich finde, dieser popkulturelle Zugriff, wir steigen ein mit dem Baseballschläger aus dem Film Inglourious Basterds von Berju, und wir haben immer wieder Spuren von popkulturellen Verweisen, Comics, Lieder, Texte, Literatur und so weiter auf der einen Seite und wirklich historische Dokumente, sowas wie alte rabbinische Schriften oder alte Malereien oder so. Die Art und Weise, wie das gleichzeitig im Raum existieren kann, wie die Popkultur, wenn man so will, eine Geschichte horizontalisiert, die normalerweise vertikal ist. Das finde ich einen total interessanten Aspekt, vielleicht eher einen formalen Aspekt an dieser Ausstellung. Und ein zweiter Punkt, der ich auch wichtig finde und der mir auch beim Kuratieren sehr wichtig war, ist, dass wir hier Geschichten erzählen von Dingen, von denen haben Leute möglicherweise noch nie gehört. Und auch das hat natürlich zu tun mit der Erwartung an Juden und Jüdinnen und auch damit zu tun, dass man jüdische Geschichte häufig als Dialoggeschichte zwischen Juden und Deutschen erzählt. Juden wären dann interessant, wenn sie mit Deutschen oder mit ihrer Umgebung, sagen wir mal, geredet haben. Oder Juden wären dann interessant, wenn sie Teil Deutschland, also emanzipiert werden. Und beides ist, glaube ich, unterschlägt einfach einen wesentlichen Teil, dass nämlich Juden und Jüdinnen in dem Gebiet, was heute Deutschland heißt, nicht nur im Dialog standen mit ihrer Umgebung, sondern dass es auch eine genuin jüdische Geschichte gibt, jüdischer Gelehrsamkeit, jüdischer Ganoven, jüdischer Piraten, jetzt nicht so sehr in Deutschland, aber woanders, oder jüdischer Gangster. Und dass man diese Geschichte erzählen kann, und ich glaube, damit auch einen Auftrag erfüllt, den so ein jüdisches Museum auch hat, nämlich zu sagen, wusstet ihr das schon?
Es ist ja irgendwie auch eine gewisse Ambivalenz, die der Rache innewohnt. Und du hast es jetzt im Gespräch auch schon erwähnt. Also einerseits steckt da diese sehr starke Selbstermächtigung drin. Und andererseits finde ich, dass es schon auch einen Moment der Gewalt gibt. Also das ist dann halt das, was in der gegenwärtigen Rechtsprechung eben auch niedere Beweggründe genannt wird und so weiter. Und aber speziell in der jüdischen Kulturgeschichte bewegt sich Rache ja auch auf so einem ganz schmalen Grat zwischen eben so einer selbstermächtigenden Erzählung und aber auch antisemitischen Zuschreibungen. Wie arbeitet die Ausstellung denn mit diesen Ambivalenzen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, mit der wir uns auch viel beschäftigt haben. Und uns war es ausdrücklich wichtig, eine jüdische Geschichte zu erzählen. Also die Geschichte oder die Geschichte der Position, die Rache in der jüdischen Geschichte oder in der jüdischen Kulturgeschichte einnimmt, dass zeitgleich eine antisemitische Geschichte existiert, die Juden und Jüdinnen als rachsüchtig bezeichnet, das wollten wir nicht unterschlagen, aber es sollte nicht sozusagen auf der gleichen Ebene verhandelt werden wie diese jüdische Geschichte. Und dafür haben wir, finde ich, eine sehr elegante Lösung gefunden, nämlich in dem Raum für rabbinische, in einem Abschnitt für rabbinische Überlieferungen und Diskussionen, haben wir einen Kasten bauen lassen mit der Aufschrift Fake News. Und den kann man aufklappen und dann sieht man dahinter eine Ausgabe der Märtyrergeschichte von William of Norwich, ein vermeintliches Ritualmordopfer, ein kleines Kind, was von Juden vermeintlich gefangen wurde, dann so angepiekst und mit dem Blut wurden dann Matze gebacken. Das sozusagen, so haben wir diese Geschichte aufgegriffen, aber nicht zentral gemacht, weil natürlich die Gewalt, die Antisemitismus oder die antijüdische Pogrome und so weiter ausgelöst haben, diese Gewalt ist ja überall spürbar, bis hin natürlich dann zum Raum über die Shoah, in der man sagen muss, eine Geschichte der Rache ist nur erzählbar in einem jüdischen Museum als Geschichte der Reaktion auf Ohnmacht, ne, als Geschichte der Reaktion auf Verfolgung und Gewalt. Rache ist nicht kontextlos und lässt sich, glaube ich, auch kontextlos, auch abstrakt nicht lösen als Frage, sondern man muss, glaube ich, immer genau gucken, worüber reden wir denn hier eigentlich? Und wir reden hier über eine Geschichte, von der wir genau wissen, wie sie stattgefunden hat. Und so funktioniert ja auch in Glorious Bastards, in der die Racheerzählung selber bereits die Verkehrung dieser Geschichte ist und die Verkehrung dieses Bewusstseins und damit eine Art Empowerment, die sagt, auf welche Weise haben Juden eigentlich Strategien gefunden, weiterzumachen, obwohl sie über Jahrtausende verfolgt werden.
Der Untertitel der Ausstellung ist Geschichte und Fantasie. Und mich hat das erstmal ein bisschen irritiert, weil ich, wenn ich an Rache denke, dann denke ich, dass Rache ja eigentlich irgendwie eine konkrete Handlung erfordert. Was würdest du sagen, wie wirkt denn Rache als reine Fantasie oder als Erzählung?
Wenn wir über Rache reden, vor allem einen kulturhistorischen Blick auf Rache, dann geht es ja um ein Phänomen, was auch als Topos auftauchen kann, ne? Also Rache, so heißt auch mein Katalog, der Text für den Katalog, der jetzt im Hansa Verlag erschienen ist, ist ein Topos jüdischer Selbstermächtigung. Das heißt, man bedient sich der Erzählung der Rache oder des Racheaufrufes, um eine Form von jüdisches Empowerment zu ermöglichen. Da geht es gar nicht primär und ich glaube auch wirklich nicht zentral um die Frage, ob diese Rachehandlung tatsächlich durchgeführt wird. Ich würde sogar sagen, der entscheidende Punkt ist der Entschluss für Rache. Nicht die Rache selbst. Der Moment, wo ich mich hinsetze und sage, so, und jetzt werden diese Leute bezahlen. Das, glaube ich, ist der entscheidende Punkt der Ermächtigung. Wenn ich es dann tue, dann bin ich, glaube ich, nicht besser als der Rest. Ne? Aber der Moment dieser Gegenreaktion ist, glaube ich, der Moment des Empowerments. Und da gibt es einfach in der jüdischen Kulturgeschichte immer wieder Ansatzpunkte, wo diese Form der empowernden Rache als Fantasie miterzählt wird.
In deinen Essays Desintegriert euch und Gegenwartsbewältigung analysierst du ja, wie jüdische und migrantische Positionen in der Inszenierung der deutschen Erinnerungskultur funktionalisiert werden. Ist die Erzählung von jüdischer Rache eine Möglichkeit, diesem Gedächtnistheater zu entkommen? Oder vielleicht auch inwiefern birgt dieses irgendwie heroische, ikonische Bild jüdischer RächerInnen eine neue Gefahr der Vereinnahmung durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft?
Also ich bin nicht der Meinung, dass es einen Ort geben kann, der dauerhaft dem Zugriff einer Dominanzkultur entzogen sein könnte. Und es liegt daran, dass eine Dominanzkultur so funktioniert, dass sie alles Mögliche auf eine Weise interpretiert, dass es ihr dient in ihrem Milieu. Und darin liegt übrigens auch kein Skandal. Es ist völlig logisch, dass Leute das, was sie begehren, sich auch nehmen oder sich auch so zurechtlegen, dass es passt. Das heißt, wenn du erwartest, wenn du sagst, für mich sind Juden in Deutschland wichtig, Juden und Jüdinnen, weil sie beweisen, dass wir den Nationalsozialismus erfolgreich bewältigt haben, dann ist es eigentlich völlig egal, was Juden und Jüdinnen tun, solange sie lebendig sind. Das heißt, die Antwort darauf müsste ja sein, Deutschland verlassen, und das ist eine völlig unrealistische Idee, und ich glaube, darum geht's nicht, ne? Darum kann es nicht gehen. Die Frage ist also nicht, kann eine Racheausstellung einen Ort definieren, der nicht Gedächtnistheater wäre oder der nicht auch kommodifizierbar wäre für diese Erzählung, für diese Funktionalisierung, sondern die Frage ist, schaffen wir es, Räume zu definieren, die nicht ausschließlich durch dieses Begehren strukturiert sind? Also gibt es Räume, die Platz schaffen für die Untröstlichkeit der Geschichte gegenüber, die eben nicht Versöhnung ist. Die sagt, wir sind untröstlich, dass die Geschichte so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Tausende Jahre der Verfolgung und der Vernichtung lassen sich nicht durch Versöhnung als eine Geste klären. Und wir sind untröstlich darüber. Und wir sind untröstlich über die kleinen Familien, die wir haben oder nicht mehr haben. Und wir sind untröstlich darüber, dass diese Traumata und diese Gewalt und diese Armut und all die Dinge, die einhergehen mit Ausbeutung und Vernichtung existieren. Und ich glaube, das als Gegenerzählung scheint mir schon mal ein ganz entscheidender Aspekt dieser Racheausstellung zu sein, die eben probiert, Raum zu schaffen für eine, ich nenne es mal quote-unquote, jüdische oder meinetwegen auch dritte Generation Erfahrung, um niemandem zu nahe zu treten, die sich überlegt, wie wollen wir eigentlich oder wie könnte man eigentlich dieser Perspektive Raum geben. Und da glaube ich, ist was ganz Entscheidendes, was ich im Borki-Theater in Berlin, was ja mit dem Konzept des postmigrantischen Theaters arbeitet, erlebt habe oder das erste Mal wahrgenommen habe, dass man nämlich nicht probiert, eine Gegengeschichte zu erzählen, weil eine Gegengeschichte im Sinne klassischer Dialektik immer bezogen bleibt auf die Geschichte, von der man sich abgrenzt, sondern eigentlich sagt, wir erzählen diese Geschichte einfach nicht mehr für euch. Und euch ist sozusagen die weiße bürgerliche deutsche Rezeptionshaltung von Leuten, die es gewohnt sind, dass Ausstellungen für ihre Augen, für ihre Perspektive gemacht wird. Ne? Beim Borki-Theater ist es Theater. Und der entscheidende Punkt ist jetzt also zu sagen, wir machen hier eine Ausstellung über eine quote-unquote jüdische Perspektive auf Rache, eine jüdische Geschichte auch zur Rache. Und ihr seid herzlich eingeladen, euch das anzuschauen. Aber ihr seid Gäste. Das ist nicht für euch primär gemacht.